In dieser Folge der LinkedIn Lounge geht es darum, ob Social Selling tot ist. Wir haben niemand anderen als Britta Behrens bei uns zu Gast, die uns sagen wird, ob es Social Selling tot ist. Wenn nein, welche Methoden man nehmen kann, welche Strategien man nutzen kann. Wir reden über das Premium-Profil, über den Sales Navigator, über Kontaktnachrichten, über die LinkedIn-Suche. Wir reden darüber, wie du auch als Vertriebsleiter dein Team als Social Selling aufbauen kannst, was du messen solltest, wie du mit internen Widerständen umgehst und geben viele, viele praktische Tipps, damit du mehr Vertriebserfolg auf LinkedIn hast. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Gute Bonjour zur LinkedIn Lounge, nach wie vor Frankreich Edition. Wir sind hier in den im Elsass nach wie vor in den Bergen, heute sehr, sehr neblige Berge, und machen eine weitere Episode unseres Podcasts, und heute mit niemand geringerem als der LinkedIn Queen Britta Behrens. Bonjour, Britta.
Bonjour, Thomas.
Schön, dass du da bist, sowohl hier als auch im Podcast. Ich glaube, jetzt zum dritten Mal, oder?
Ja, ich darf mich jetzt, glaube ich, Stammgast nennen, ja. Weil ab dem dritten Mal gehöre ich jetzt zum erlesenen Kreis.
Auf jeden Fall, du kriegst auch gleich deine Plakette, kriegst du gleich im Anschluss natürlich.
Super, cool.
Zum Anheften. Sehr schön, Britta, wir wollen heute über, ich glaube, ein bisschen dein Hass-Leidenschaftsthema sprechen, nämlich über Social Selling, also sprich, wie kann ich Vertrieb über Social Media im Allgemeinen und LinkedIn im Speziellen machen. Und das ist ja ein Thema, das du in deinen Beiträgen und auf deinen Vorträgen sehr häufig aufgreifst, und zwar mit ordentlich Leidenschaft. Woher kommt das eigentlich bei dir, diese Begeisterung dafür?
Die Begeisterung kommt dafür, eben mit Themen die Leute zu begeistern, mit dem Know-how zu begeistern und eben nicht verkaufen um des Verkaufens willen. Und ich habe hier ein Produkt und ich suche mir jetzt meine Zielgruppe. Traurigerweise auf LinkedIn suchen meistens diese Sales-Pfosten, wie ich sie vor Jahren getauft habe, leider noch nicht mal ihre passende Zielgruppe, sondern denken eben nur an ihren eigenen Geldbeutel und präsentieren eben ihre Produkte und ballern das halt dann in Kontaktanfragen raus. Mittlerweile auch automatisiert, da können wir auch noch mal gleich ein paar Worte zu verlieren. Aber ja, meine Leidenschaft kommt einfach dazu, andere Leute quasi mit meinem Wissen zu begeistern, den Leuten quasi den Vorteil meiner Produkte und meiner Dienstleistungen zu zeigen. Das möchte ich halt, dass das andere Leute in ihrem Business ebenso tun, weil ich glaube, der Funke springt am besten über, wenn man gut sagt, was eben dann die Benefits sind, was die Lösung den Kunden bietet, wenn ich halt ein passendes Produkt halt einsetze und warum es einfach so cool ist, und dass ich da eben nicht so ein Feature-Bullshit-Bingo spiele oder einfach sage, das habe ich ganz häufig, dass Verkäufer an mich rantreten und sagen, hey, wir haben schon mit Nike, mit Telekom, mit RWE irgendwie zusammengearbeitet. Und dann sage ich, okay, wenn du mit Konzernen zusammenarbeitest, warum willst du jetzt mit der kleinen Britta Behrens irgendwie der irgendwas verkaufen? Ja, das ist überhaupt nicht zielführend. Und ja, meine Leidenschaft ist halt, die richtigen Leute auf LinkedIn zu finden, sie eben dann von meinem Know-how und meiner Hilfe zu begeistern, dass man eben zusammen gemeinsam wachsen kann und erfolgreich halt dann auch Business machen kann.
Ich glaube, jeder, der länger als 5 Minuten auf LinkedIn ist, der hat zwei Nachrichten in seinem Posteingang gefunden. Nummer 1 von einem Recruiter und Nummer 2 von einem fehlinformierten Verkäufer.
Absolut.
Deswegen die provokante Frage, Britta, ist Social Selling tot? Hat sich das erübrigt? Ist es als Kanal verbrannt?
Viele meiner Marktbegleiter gehen mittlerweile aggressiv in den Markt rein und sagen, Social Selling ist tot. Und so wie viele immer irgendwie sagen, SEO ist tot oder Performance Marketing ist tot, funktioniert nicht mehr, dem kann ich widersprechen. Das Problem ist nämlich, dass dann diese Marktbegleiter halt plötzlich sagen, dass Social Selling eben Verkaufen über Nachrichten, über Outbound auf LinkedIn ist, von wegen Verkäufer schreiben viele Nachrichten und kriegen eben keine Antwort oder halt auch mal eine miese Antwort, und das ist halt vollkommen falsch. Also das Verständnis ist eben nicht richtig, dass es nicht darum geht, ich gehe auf einen Social-Media-Kanal, um aktiv zu verkaufen und eben dort halt dann Kaltakquise zu betreiben, sondern Social Selling ist genau das Gegenteil. Das ist halt, der Fokus liegt auf Social. Ich baue langfristige, vertrauensvolle Beziehungen auf, und danach verkauft sich das quasi in Anführungszeichen wie von selbst, weil durch meine Expertise wissen die Leute, was ich anzubieten habe. Und wenn sie eben dann selber in den Bedarfsfall kommen, dass sie meine Dienstleistung oder mein Produkt brauchen, kommen sie auf mich zu. Oder ich sage auch gerne, Social Selling ist eher Smart Outreach. Sprich, ich weiß, wer meine Zielgruppe ist. Ich beobachte sie auch auf LinkedIn, sehe, was sie schreiben, worüber sie sprechen. Auch viele kommunizieren ja wirklich ihre Herausforderungen und Probleme. Und wenn ich dann erkenne, oh, die Person ist gerade in der und der Situation, wo ich meine Hilfe und mein Produktsortiment anbieten kann. Mhm. Ich wäre da ein guter Gesprächspartner, um eben dann erstmal kostenlos das erste Gespräch zu führen und den Leuten einen Weg aufzuzeichnen, wie man das gemeinsam lösen kann. Dann sollte ich natürlich aktiv auf die Leute zugehen. Aber im ersten Schritt ist eigentlich Social Selling, dass die Leute eben zu mir kommen, dass es ein sogenannter Inbound-Sales-Kanal ist. Das kann ich eben nicht skalieren. Das ist halt auch die Krux an Social Selling, dass ich das nicht wie eine LinkedIn-Ads-Lead-Kampagne eben sagen kann, okay, die und die Ads haben jetzt richtig gut funktioniert.
Doch, das verspricht mir ganz viele Dienstleister und Tools, dass ich genau das machen kann.
Ja, genau, das versprechen dir viele, kann man aber nicht halten, weil die machen eben dann einfach nur, dass die ganz extrem hohe Kaltakquise machen und die meisten auch relevante Leute aus der Zielgruppe halt dann verbrennen und für mich eben durch den Erstkontakt mir eigentlich dann meinen Markt kaputt machen.
Bevor wir darüber sprechen, was man richtig machen kann, wie Social Selling gut funktioniert, lass uns kurz nochmal da bleiben. Was sind denn die typischen Fehler? Und das gerade schon gesagt, viele Leute blind, vielleicht mit Tools auch anschreiben. Also es ist kein Ersatz für Cold E-Mails, Cold Calls, richtig?
Korrekt. Du musst halt darauf achten, dass wenn du, erstmal musst du eine gute Recherche machen. Daran scheitert es halt bei vielen, dass sie, wenn sie vielleicht unter Druck sind und meinen, sie müssten jetzt irgendwie ganz schnell zu einem Abschluss finden, dass sie sehr blind und sehr breit gestreut auf die Leute zugehen und sich eben keine Gedanken gemacht haben, ist die Person A überhaupt in meiner Zielgruppe, hat die eventuell eine Bedarfssituation? Also wichtig ist, Zielgruppe erstmal identifizieren, dann beobachten und dann natürlich eine Kontaktanfrage schreiben beziehungsweise mit den Beiträgen vielleicht vorher auch mal interagieren, sodass man schon mal auch in die Sichtbarkeit bei diesen Personen kommt, dass die Leute sehen, hey, die Britta hat was geliked. Am besten ist es natürlich zu kommentieren, weil dann steigt das Erinnerungsvermögen natürlich höher an. Und wenn ich dann bei so einem Beitrag kommentiert habe, macht es halt Sinn, eine Kontaktanfrage zu schreiben, aber eben dann nicht direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, hey, ich bin die Britta und ich mache LinkedIn-Marketing-Workshops und für Keynotes können mich Unternehmen auch buchen. Habt ihr da in Zukunft irgendwas geplant oder wollen wir mal reden? Sondern nur ganz, also bei meinem Soft-Pitch ist halt meistens auch, wenn ich eine Kontaktanfrage bekomme und das sind interessante Leute, dass ich halt frage, hey, welcher Zufall hat dich denn auf mein Profil geführt? Und ja, wenn du irgendwelche Fragen mal hast zum Bereich Social Selling, LinkedIn-Marketing, Corporate Influencing, schreib mir gerne eine Nachricht und so. Und ansonsten freue ich mich jetzt über den ersten weiteren Austausch auf LinkedIn. Und so sollte man halt aktiv auch auf die Leute zugehen, dass man halt wirklich kurz und knackig eher sagt den Leuten, was, warum man denn mit der Person vernetzt sein möchte. Was ist denn positiv bei der Person aufgefallen? Was ist denn das Interesse? Und nicht, weil ich natürlich.
Du bist mein potenzieller Kunde, das ist das
Interesse. Genau, du bist mein potenzieller Kunde und hier, deswegen will ich mich unbedingt vernetzen und irgendwann kriegst du von mir auch einen Pitch oder ein Angebot zugestellt. Das sollte man natürlich nicht machen. Aber was wichtig ist, dass ich da einfach nur mich kurz zeige, hey, ich arbeite, du kannst auch sagen, ich arbeite für Firma XY und nicht dann so, wir stellen übrigens das und das an, sondern ich bin verantwortlich für und abgesehen, ihr seid auch in der Branche tätig oder arbeitet mit Mitbewerbern zusammen. Wenn du mal eine Frage hast, kannst du gerne irgendwie auf mich zukommen. Also eben Themen pitchen, sich halt quasi mit Themen in Verbindung bringen und dann halt erstmal auf der Plattform mit den Personen interagieren und kommunizieren.
Lass mich kurz zusammenfassen, da hat super viel schon drin gesteckt. Das heißt, was ich nicht machen sollte, ist einfach Leute anschreiben aufgrund ihrer Positionsbezeichnung. Geschäftsführer, Bereichsleiter und so weiter. Sondern vorher gute Recherche machen, wer ist denn meine Zielgruppe und hat diese Person Bedarf. Wie das geht, verrätst du uns hoffentlich gleich nochmal. Dann bei der erstmal Touchpoints schaffen, durch Kommentare, durch Likes, auf das in die Sichtbarkeit kommen bei meinem Gegenüber. Und dann nicht hart pitchen, sondern einen Soft Pitch und sich vorstellen und mit Themen in Verbindung bringen.
Korrekt.
Okay.
Prima. Oder auch mal eine Frage reinstellen, so wie sieht es denn aktuell bei euch aus? Hat das Thema eine Relevanz, sodass man halt einen erstes Gespräch halt initiieren kann oder auf Basis eines Beitrags. Also das ist eigentlich das Stärkste, wenn man sieht, die Leute setzen sich gerade mit einem bestimmten Thema, wo ich dann dazu gut matche, auseinander, dass ich da natürlich dann einen passenden Kommentar drunter setze und mich dann natürlich auch mal traue, der Person irgendwie eine 1-zu-1-Nachricht zu schreiben, hey, cool, dass du das Thema aufgemacht hast, das und das war ja noch meine Perspektive, wenn du da irgendwie mal eine Frage zu hast oder wie siehst du das, wie ist da deine Einschätzung, wie sind eure Erfahrungen, dass man sich eben erstmal fachlich austauscht und somit halt dann das Vertrauen gewinnt, dass da halt ein guter fachlicher Gesprächspartner halt ist.
Wie kann ich denn feststellen, ob mein Gegenüber wirklich auch Bedarf hat an dem, was ich liefern kann?
Das Wichtigste ist halt, die Kommunikation zu beobachten, was gibt das Unternehmen auf LinkedIn preis. Also erstmal die Person selber, kommt natürlich auch darauf an, wie die sich selber positioniert, was für ein Verantwortungsbereich ist. Da macht es dann natürlich auch Sinn, mal links und rechts bei den Kollegen und Kolleginnen zu gucken. Also ich gebe dann meistens den Tipp, geht mal auf die Company Page, da gibt es eben den Personentab, wo alle Mitarbeitenden, die eben ihr Profil halt connected haben mit der Unternehmensseite, dass ich da halt sehr gut recherchieren kann, dass ich auch einfach mal schaue, was publiziert auch die Unternehmensseite, was geben die von sich preis, in welcher Marktphase befinden die sich gerade, was ist deren Vorteilskommunikation, und dass ich dann halt sehen kann, gibt es da irgendwelche Verbindungen, und suche mir dann halt über diesen Personentab halt dann auch passende Leute. Wir sprechen ja immer gerne mittlerweile von diesem Buyers-Komitee oder Buyers-Group. Ja. Im B2B-Geschäft ist es eben nicht, dass ich einen Entscheider, dass ich jetzt mit einer Person in Kontakt treten muss von der Organisation oder dem Unternehmen, sondern ganz viele Leute, also mindestens 7, 8 Leute sind meistens am Entscheidungsprozess beteiligt. Einmal die Entscheider, einmal auch die Leute, die im operativen Bereich sind. Und somit ist auch wichtig eigentlich...
Die Macher, die es dann nutzen?
Genau, die es dann nutzen. Bei denen sollte man sich auch vor allem wichtig connecten und sich eben fachlich austauschen, weil die müssen damit halt eben das handhaben. Und wenn ich dann quasi intern mir schon Promotoren heranzüchte, die ich halt begeister, dann werden die eben meine Fürsprecher auch, wenn es eben dann, wenn der Entscheider sagt, ja, wir brauchen jetzt Tool XY für die und die Prozesse, wen nehmen wir, welche Anbieter sollten wir denn mal zu Rate ziehen, dass eben dann aus dem operativen Management, aus dem Bereich halt dann unser Name halt dann fällt und die Leute halt dann ins Gespräch kommen.
Sollte ich mir, wenn es sowas wie Corporate Influencer gibt, oder zumindest Menschen, die sehr exponiert auf LinkedIn sind, aus diesem Unternehmen, die auch viel posten, sind das für mich auch so Türöffner, die ich mal anfragen kann, hey, wer ist denn bei euch im Unternehmen da und dafür zuständig?
Absolut. Wichtig ist, das habe ich auch häufiger erlebt, dass das immer dann die erste Kontaktanfrage auch ist und direkt gefragt wird, hey, wir vermarkten übrigens sowieso, kannst du mir mal einen Kontakt zur Marketingabteilung geben? Da schrecke ich halt auch ab. Das passiert auch häufig bei der Agentur Nerds, für die ich ja auch tätig bin, dass da auch versuchen, Leute über mich halt dann an die Geschäftsführung ranzukommen. Und da blocke ich halt dann auch sofort ab, weil es einfach nur ein schöner Entry-Point natürlich direkt zum Sales ist. Wichtig ist halt dann mit diesen Corporate-Influencern wirklich in den echten Austausch zu gehen, in deren Sphären halt aktiv zu sein und eben nicht den ersten Kontakt irgendwie, weil man sieht, die Person ist sehr sichtbar für das Unternehmen und die schreibe ich jetzt direkt mal an und versuche quasi darüber direkt mit der Tür ins Haus zu fallen. Also das ist quasi auch ein indirekter Cold Call, weil die Person, also der Corporate Influencer, ja vorher von mir auch so gar nichts wahrgenommen hat. Und da sollte schon auf einer gewissen Ebene was dann stattfinden.
Ja. Wie stehst du zu der Taktik, dass ich mir bei einem potenziellen Macher oder Entscheider erstmal das Profil anschaue, um angenommen, ich habe jetzt keine Kommentare, keine Beiträge, Person ist ein stiller Leser, und ich versuche dann Gemeinsamkeiten zu finden, durch den Ort zum Beispiel, durch Gruppen oder durch Leuten, denen man folgt. Ist das eine gute Idee, für diesen ersten Touchpoint, um ins Gespräch zu starten?
Genau, also in der Entscheiderebene haben wir es oder auch in gewissen Branchen haben wir es eben, dass es halt nicht wie bei uns im Marketing heiß hergeht und die Leute halt direkt aktiv interagieren. Und wenn ich dann nur das Profil habe, da ist meistens dann auch ein bisschen gehende Leere. Meistens haben sie noch so eine Art Landingpage, ist schon einigermaßen gut gepflegt, beziehungsweise ich sehe, dass das der CEO ist oder der Einkaufsleiter oder ähnliches, aber selber keine großen Aktivitäten hat, wo man hoffen muss, dass sie wenigstens auch still mitlesen.
Lesen, ja.
Aber dann weiß ich halt, das ist die exponierte Stellung, die sollte ich mir dann natürlich in mein Netzwerk reinholen, in der Hoffnung, dass sie eben dann meine Beiträge lesen und dann mitbekommen, was ich kann. Aber dann, man darf halt nicht sagen, LinkedIn ist jetzt die eierlegende Wollmilchsau und da kriege ich sämtliche Informationen her. Mhm. Es ist dann enorm wichtig, halt mal zu schauen, hat die Person irgendwas veröffentlicht, wie wird über das Unternehmen bei der Person berichtet, war die gerade auf irgendwelchen Fachkonferenzen, Kongressen oder so.
Also außerhalb von LinkedIn mal gucken.
Genau, außerhalb von LinkedIn gucken, wie ist da auch die mediale Berichterstattung, ob die Person mal ein Interview oder ähnliches gegeben hat, um so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen. Das ist auch richtig gut, wenn man halt jemanden hat, ein Unternehmen, was total relevant bei uns ist, ein Ansprechpartner, wurde gerade irgendwie vom Manager-Magazin interviewt oder vom Handelsblatt oder der Wirtschaftswoche oder eben von einem Branchenfachmagazin. Das ist ein super Eye-Catcher und Schmeichler, die Leute halt dann genau auf diese Berichterstattung halt anzusprechen. Also das ist ein super Opener, um eben die Kontaktanfrage, hey, ich habe Sie in der Wirtschaftswoche zum Thema XY Ihr Interview gelesen, total spannend. Noch 2, 3 Zeilen, was man daran gut fand und würde mich gerne zukünftig mit Ihnen auf LinkedIn vernetzen. Viele Grüße und wenn die Annahme ist, dann, also da würde ich mich halt dann nicht noch selber in der Nachricht vorstellen. Ich habe ja auch nur 300 Zeichen Zeit bei der Kontaktanfrage und also das ist immer sehr, sehr sicher, dass man dann angenommen wird. Also bei mir ist auch häufig so, dass Leute irgendwie den aktuellen Website-Boosting-Artikel, meine Artikelserie gelesen haben und das mir halt dann auch mitteilen und das ist klar. Oder ich habe dich hier auf der Veranstaltung gesehen oder ich habe dich im Podcast jetzt bei der LinkedIn-Lounge gehört. Wenn man halt solche kleinen Golden Nuggets erkennt, die halt nennen, das schmeichelt der Person und dann weiß man auch, da besteht ein echtes Interesse.
Man hat ja Zeit investiert in die Recherche und dann greift ja Reziprozität auch wieder und sagt, hey, du hast was investiert, prima, dazu höre ich dir auf jeden
Fall
zu
und nehme mir die Zeit. Und irgendein Thema hat resoniert. Ja, also man sollte halt kein Sales, oberflächlichen Sales betreiben und einem nur vorgaukeln und Honig ums Maul schmieren, weil man dadurch versucht, halt entsprechend näher an den Sale zu kommen, sondern für mich ist halt wichtig und dazu zählt es bei mir bei Social Selling, dass diese soziale Verbindung wirklich echt und ernst gemeint ist und dass man da halt auch eine wertschätzende Geschäftsbeziehung aufbauen will.
Bevor wir gleich nochmal darüber sprechen werden, wie ich Social Selling auch bei mir im Team aufbauen kann und wie ich das als Organisation, als Vertriebsleiter zum Beispiel starten kann. Nochmal kurz ins Itty-Gritty rein, nochmal in die Details. Du hast gerade schon gesagt, 300 Zeichen bei der Kontaktanfrage. Für die meisten von uns, die ein kostenloses Profil haben, sind es nur 200. Brauche ich...
Oder irgendwann gar keine
Nachricht. Oder vielleicht gar keine, ja. Brauche ich überhaupt eine Kontaktnachricht? Oder sollte ich lieber, wenn ich ein gutes Profil habe...
Einfach so schicken kannst du machen, wenn du eben, wie du gerade gesagt hast, ein richtig gutes, aussagekräftiges Profil hast. Wenn ich aber Möglichkeiten habe, eine Nachricht mitzuschicken, würde ich es immer machen, weil wir stechen dadurch hervor, weil ich kriege auch 95%, kriege ich eben keine Nachricht mitgeliefert. In letzter Zeit, so in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl, dass immer mehr Leute doch auch mal mehr Nachrichten schreiben. Also ich glaube, vielleicht ist der Prozentsatz jetzt auf 8% hochgestiegen, statt nur 5%
Nachrichten. Ist bei mir gerade vollkommen anders.
Und
kaum noch Nachrichten.
Ich würde es halt immer empfehlen, weil ich halt dann auffalle erstmal im Postfach von der Person und ich gehe wertschätzend mit deren Zeit um. Ja. Weil so kann die Person direkt, also es ist auch schön, ich kriege auch Sales Pitches direkt manchmal in den Nachrichten natürlich, weil diese Automatisierungstools drin sind, dann kann ich sofort ablehnen, was sehr, sehr willkommen ist. Aber wenn ich halt eine gute Nachricht schreibe und den Leuten halt direkt sage, warum ich gerne mit ihnen vernetzt sein will oder wie sie mir aufgefallen sind, ist der Klick halt, ist die Bestätigung halt sehr, sehr schnell erreicht. Klar, das Problem habe ich und das ist auch ein bisschen schade, dass LinkedIn da wirklich so ein bisschen die Daumenschrauben angelegt hat und den Basic Accounts halt nur noch irgendwie 5 oder 10 Nachrichten, also es variiert ja auch immer mal
Ja.
wieder, 5 oder 10 Nachrichten und das mit den 200 Zeichenzahlen statt 300 Zeichenzahlen war mir noch gar nicht bewusst, dass sie da auch noch mal runtergeschraubt haben. Ist dann schwierig, dann ist gut. Also ich brauche ein gutes Profil, dass wenn ich keine Nachricht mitschicken kann, dass die Leute sehen können, was macht die Britta denn? Ist das sinnvoll, mich mit der zu vernetzen? Und im zweiten Punkt ist aber, dann empfehle ich immer, geht auf die Beiträge in der Hoffnung, dass die Leute halt eben auch was veröffentlichen und aktiv sind und interagiert mit denen. Und selbst wenn ihr seht, die haben keine Beiträge, aber die kommentieren bei anderen, versucht dann diese Beiträge, diese Kommentare zu liken oder auch in diesen Kommentaren in die Diskussion
In diese Bubble
einzugehen.
reinzukommen.
Genau, also kurz vorher eben dann Kommentare von der Person liken und auch mal ein, zwei Kommentare für die Person dann platzieren und dann die Vernetzungsanfrage schicken, weil dann sehen sie sowohl beim Kommentar als auch bei der Vernetzungsanfrage eben dann mein gutes Profilbild. Deswegen Tipp, bitte kein Ganzkörperfoto in die Profile schicken, sondern halt wirklich einen Headshot und dann kriege ich es bestätigt. Studien sagen immer so gerne, das hat der Richard van der Blom auch immer gerne dokumentiert, dass mehr Leute mit die Kontaktanfragen, also Nachrichten schicken bei der Kontaktanfrage, deutlich weniger angenommen werden als Anfragen ohne Nachricht. Was aber natürlich sinnig ist, weil in diesen Kontaktanfragen mit Nachricht sind halt ganz, ganz viele Sales Pitches
Und generische
und
Anfragen dann.
generische Anfragen. Ja, genau. Hallo Britta, ich habe gesehen, du arbeitest auch im Marketing. Ich würde mich gerne mit dir vernetzen.
Du bist auch Brillenträger.
Ja,
Also sind wir vernetzen.
die krasseste Anfrage hatte ich. Hallo Britta, ich vernetze mich gerne mit Frauen und ich habe gesehen, dass du auch zu dieser Gruppe gehörst. Magst du dich mit mir, also der
Schön,
kleinste gemeinsame
ja.
Nenner war dann da und ja, ich verstehe unter Female Empowerment ein bisschen was anderes als solche generischen Kontaktanfragen.
Ja.
Und
Wow.
ja, deswegen nicht diesem Humbug glauben, dass alle so sagen, hier Britta, du brauchst nur eine Kontaktanfrage ohne Nachricht zu schicken, hast du viel höhere Erfolgsquote. Ja, stimmt im Vergleich dazu, dadurch, dass halt ganz viele schlechte Nachrichten natürlich in diesem Nachrichtenset halt dann drin sind. Aber wenn ich eine gute Kontaktanfrage schicke, dann ist die Quote deutlich darüber.
Brauche ich denn ein Premium-Profil oder sogar einen Sales Navigator, um erfolgreich Social Selling zu machen?
Für Social Selling empfehle ich am Anfang keinen Sales Navigator. Das ist dann hinterher das Premium Add-on, weil wichtig ist, erstmal auf der Plattform ja, die Spielregeln von LinkedIn und von Social Selling zu praktizieren. Nämlich A, ich fange an, erstmal mein Profil vernünftig aufzubauen, weil es bringt nichts, den Sales Navigator halt zu nutzen, in die starke Recherche zu gehen und Kontaktanfragen rauszuschicken. Und die Leute gucken sich mein Profil an und da ist gehende Leere und überhaupt, ich weiß nicht, welche Professionalität die Personen haben. Und von daher reicht es halt, ich fange an, auf LinkedIn eben das Profil zu pflegen. Dann fange ich an, strategisch zu netzwerken. Viele denken immer bei Social Selling, ja, es geht auf LinkedIn natürlich immer um Neukundenakquise. Ich muss immer neue Kunden ranholen, mich mit neuen Leuten vernetzen. Da gehe ich halt immer mit den Sales-Teams einen Schritt zurück und sage, hey, wir haben eine Riesendatenbank, ihr habt ein Riesenkundenportfolio, ihr vernetzt euch jetzt bitte erstmal mit euren ganzen Ansprechpartnern und mit diesen
Bestandskunden.
Entscheidern aus den Bestandskunden, weil A, die vertrauen euch, die arbeiten mit euch schon zusammen, die kennen euch und wenn ihr dann anfangt zu posten, sind das die, die euch empfehlen und die eben natürlich, weil das schon eure Kunden sind, die werden halt Leute in ihrem Netzwerk haben, die komplementär dazu sind oder auch Ähnliches brauchen, weil die halt auch in der gleichen Branche, auch viele Branchenkollegen haben, auch mal von Konkurrenten Leute, wo ich eben dann auch zum Zuge kommen kann. Und das sind die Leute, die halt dann auch gerne schnell mal ein Like oder einen Kommentar da lassen, weil sie mich eben schon kennen. Unbekannte Leute lesen halt immer gerne erstmal nur mit oder wollen sich gar nicht
Und sich nicht outen.
zu sehen geben. Genau, dass die Leute da nicht auffallen. Und wenn ich dann eben gut strategisch angefangen habe zu netzwerken in der Kombination Bestandskunden, Netzwerk, Kollegen, bekannte Personen, Partner, Partnerunternehmen, dann natürlich auch in meine Zielgruppe natürlich recherchieren. Früher hätte ich gesagt, im Sales wäre es gut für die Recherche, weil in manchen Branchen ist es schon schwierig, die richtigen Entscheider sofort über die LinkedIn-Suche zu finden. Aber mittlerweile haben wir so viele Filterfunktionen und können über die Boolschen Operatoren halt dann sehr, sehr gut und sehr konkret relevante Leute auch direkt über die LinkedIn-Suche halt erreichen.
Boolschen Operatoren musst du vielleicht erklären.
Genau, die Boolschen Operatoren heißt, wenn ich halt zum Beispiel eine Person aus dem Maschinenbau suche und die soll Einkäufer zum Beispiel sein, dann setze ich halt in Gänsefüßchen Maschinenbau und die Boolschen Operatoren sind dann, da kann ich eine Und-Verknüpfung, eine Oder-Verknüpfung oder auch einen Ausschluss mit Not machen und dann sage ich halt, gib mir mal alle Entscheider aus Deutschland, also alle Einkäufer aus Deutschland im Maschinenbau. Und dann muss ich halt Maschinenbau and, and Deutschland zum Beispiel angeben. Und so würde ich halt dann erstmal auch eine, und ich kann, glaube ich, bei LinkedIn sind es 5 oder 6 Kombinationen, die ich halt kombinieren kann. Und so kann ich schon sehr granular suchen. Und das reicht für einen Anfang auch sehr, sehr gut. Und das Wichtigste ist eben, bevor ich mit dem Sales Navigator aktiv werde, eben selber in die Kommunikation einzutreten, erstmal meine potenziellen Kunden zu beobachten, sogenanntes Social Listening zu betreiben.
Was ist Social Listening?
Genau, also Social Listening ist einfach, das ist die eigentlich das Stärkste, was ein Verkäufer hat, nämlich selber mal den Mund halten und einfach nur zuhören und beobachten. Und ich habe auch mal ein cooles Buch gelesen, wie Verkäufer kluge Fragen stellen, also verkaufen durch Fragen. Das ist halt viel, natürlich dann, wenn es tief in die Verkaufsgespräche geht, eben sich zurücklehnen und die Leute durch Fragen, die richtigen Fragen zu stellen, um dann letztendlich ans Ziel zu kommen und ihnen die beste Lösung halt verkaufen zu können. Und auf LinkedIn beobachte ich eben dann erstmal meine potenziellen Leads, wie wir so schön sagen. Das ist immer ein bisschen, ich finde es mittlerweile so ein bisschen unangenehm, weil eigentlich beobachte ich Menschen und möchte halt mit Menschen gut zusammenarbeiten und verkaufen. Und ja, schaut euch die Beiträge an, fangt an dann zu, quasi sich selber sichtbar zu machen durch Interaktion, durch Likes, durch Kommentare. Vielleicht auch mal dann eine 1:1 Nachricht passend zu dem Thema, was gemacht wurde und eben dann innerhalb der Branche auch bei anderen Branchenkollegen, die über mein Thema schreiben, wo ich noch keine eigenen Beiträge zu verfasst habe, sich da halt in Fachgespräche einklinken, erzeugt eine enorme Sichtbarkeit, wie wir mittlerweile auf LinkedIn auch sehen, weil LinkedIn uns dafür auch Reichweitenanalysen gibt.
Also sprich, bevor ich jetzt hier viel, viel Geld für einen Sales Navigator ausgebe, sollte ich mich erstmal damit beschäftigen, wie denn die Suchfilter funktionieren. Denn die sind ja auch im Free-Modell tatsächlich auch, finde ich, sehr, sehr umfangreich. Und da kann ich auch nach Unternehmen suchen, nach Beiträgen suchen, Beiträgen von Entscheidern oder von Machern jeweils mit Jobtitel kann ich suchen. Da gibt es, wenn ich mir das einmal zurechtgelegt habe, Anfang braucht es ein bisschen, aber schon viele Möglichkeiten.
Absolut. Die Suche ist richtig mächtig geworden. Also früher konnten wir nach Personen, Unternehmen suchen und da gab es eben diese Beitragssuche nicht. Das heißt, ich kann auch nach passenden Stichworten in meiner Branche halt suchen, nach bestimmten Themen und dann halt mir anschauen, wer von Unternehmen XY hat denn was dazu gepostet. Ja. Oder ich habe vielleicht meine 10 Zielkunden, die ich beobachten will. Und die kann ich mir halt einfach in eine Liste legen, dass ich halt sage, die 10 Leute, was haben die denn jetzt in den letzten 24 Stunden oder in der letzten Woche veröffentlicht? Und dann habe ich wirklich nur die Beiträge, die ich mit denen ich dann interagieren kann und man macht sich halt dann unabhängig vom LinkedIn-Algorithmus und dem Newsfeed, wo halt dann ad hoc angeblich nach Relevanz sortiert mir die Sachen eingespielt werden.
Was auch immer diese ominöse Relevanz ist.
Genau.
Sehr schön. Da gerne so Suchergebnisse auch als Lesezeichen speichern und dann gehe ich morgens meine 5 Lesezeichen durch und gucke, ob es was Neues gibt.
Ja, absolut. Leads. Genau. Also man muss sich halt einmal, wie du sagst, sich richtig Mühe machen, überlegen, welche Person möchte ich beobachten, welche Themen möchte ich beobachten, welche Unternehmen. Ich kann halt auch Beiträge von Unternehmen, also ich kann auch Company-Page-Content beobachten. Dann brauche ich natürlich auch immer noch den zweiten Schritt dann hinterher, wenn da spannende Themen sind, weil die Company-Page-Manager sind natürlich nie die passenden Entscheider und Einkäufer oder richtig relevanten Menschen im Unternehmen, mit denen ich letztendlich zusammenarbeite, sondern da sitzt halt die Kommunikation oder Social-Media-Management. Deswegen kann ich da eher nur selber in die Sichtbarkeit gehen, mich dort positionieren, um mich da eben fürs Networking anzubieten. Aber dann muss ich natürlich die Recherche eher auf einer Personenebene halt vollziehen. Und das halt dann als Bookmark speichern. Wenn ich das einmal angelegt habe, ist das eben ein Klick und dann kann ich morgens innerhalb von 5 bis 10 Minuten eben mir die aktuellsten Sachen ansehen, durchklicken, mal kurz einen Kommentar hinterlassen bei einem Kaffee und kann halt dann mein operatives Geschäft dann auch wieder aufnehmen.
Ja. Britta, ich bin Abteilungsleiter im Vertrieb. Ich habe verstanden, das ist irgendwo wichtig. Ich habe verstanden, da gibt es Chancen für mich. Ich würde das gerne in meiner Abteilung mit meinem Team zumindest jetzt auch starten wollen, dieses krasse Social Selling und da die Chancen zu nutzen. Vielleicht macht es im Wettbewerb ja auch. Aber ich habe Widerstände im Team. Ich habe das mal angesprochen im Team und habe festgestellt, so ein Profil haben die meisten noch hinbekommen, aber darüber hinaus wird es schwach. Und vor allen Dingen, was es dann heißt, Chef, wir haben doch gar keine Zeit dafür.
Genau.
Wir sind doch schon so viel beschäftigt mit Angeboten schreiben und auf Messen gehen und so weiter. Jetzt muss ich auch noch extra dieses LinkedIn machen. Britta, was kann ich tun, um mein Team zu begeistern? Wie kann ich hier das etablieren als festes Werkzeug?
Das Wichtigste ist, den Menschen zu vermitteln, dass LinkedIn eben so eine Art Business-Magazin ist und dass sie ganz nah an ihre potenziellen Kunden rankommen und dass sie wirklich nur noch einen Schritt entfernt sind. Mhm. Und dass wir eben auch, dass ich das auch als Kommunikationsmittel nutzen sollte, dass ich eben dann nicht 1:1, wie ich den Kunden anrufe oder dem Kunden oder potenziellen Kunden eine E-Mail schreibe, dass sie das, dass das eben nur dann diesen einen Kunden betrifft, sondern dass, wenn sie einfach das Thema auf LinkedIn adressieren, dass das eben dann nicht nur einer, sondern dass das ganz viele sehen, die eben auch eigentlich das gleiche Problem haben. Und dass ich, wenn ich halt dann so 15 Minuten am Tag, also damit versuche ich den Leuten halt diese Angst zu nehmen, dass das halt total überfrachtend ist und dass sie irgendwie den ganzen Tag irgendwie jetzt auf LinkedIn parallel beobachten sollen. Das müssen sie gar nicht. Das ist wirklich erstmal eine Viertelstunde ausreicht, da am Ball zu bleiben. Sprich, ich schreibe halt mal 15 Minuten Kommentare oder ich schreibe 15 Minuten mal Kontaktanfragen, dass sie damit halt warm werden oder dass sie halt einfach nur 15 Minuten am Tag mal mitlesen und da, wo sie wichtige Sachen erkennen, halt am Ball bleiben. Und das Ziel ist halt, am Anfang, du wirst halt nicht sofort nach einem Monat halt sofort den ersten Deal an Land ziehen. Das ist zwar auch möglich, also dann ist es aber wirklich ein Lucky Shot, wenn du da einen guten Beitrag und genau in dem Moment jemand eine gute Bedarfssituation hatte oder ein bestehender Kunde irgendwie auf einen Upsell, auf eine Upsell-Geschichte irgendwie aufmerksam geworden ist und dann zu mir schneller wiederkommt. Ja. Das ist dann sehr glücklich, aber man muss ihnen halt vermitteln, dass wenn sie diese Kontinuität von dieser Viertelstunde regelmäßig über mehrere Wochen und Monate machen, dass eben dann immer mehr Resonanz kommt, immer mehr Anfragen, also dass ich eben wirklich eine zusätzliche Lead-Pipeline auf LinkedIn erstelle, die ich aber natürlich nicht timen kann. Deswegen Social Selling ist nicht skalierbar, hatten wir ja auch am Anfang gesagt. Aber dass mir dieser Kanal halt sehr, sehr viel Zeit irgendwann erspart, dass ich eben dann nicht mehr nur ausschließlich Kaltakquise betreiben muss und Leute abtelefonieren muss, sondern dass langfristig durch diese Routine Leute zu mir kommen und ein Teil meines Umsatzes halt dann auch realisiert wird.
Wir haben mal in einem Team von sehr erfolgreichen Social Sellern gefragt, wie viel Zeit investierst du eigentlich auf LinkedIn? Und die hatten keine Ahnung. Die konnten es gar nicht sagen, weil sie LinkedIn quasi ständig aufhaben, in einem Tab, auf dem Tablet, auf dem Handy. Und es war ständig so einfach als Werkzeug nutzen, genauso wie sie Outlook genutzt haben oder ihr CRM genutzt haben. Also wie du es gesagt hast, primär zur Recherche eigentlich auch, zum Outreach. Aber da ging es nicht im Kern darum, eigene Beiträge zu schreiben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es dauert, bis man eine Wirkung sieht. Aber wie kann ich denn eigentlich Social Selling messen?
Social Selling messen wir in dem Sinne, es gibt einmal den LinkedIn Social Selling Index, der ist für den Anfang ganz hilfreich, weil ich dann sehe, wie meine Aktivitäten auf LinkedIn wahrgenommen werden, ob mein Profil auch gut gepflegt ist, also ob es auch vollständig ist. Klar, inhaltliche Analyse, qualitative Analyse muss ich natürlich immer selber machen, aber wir kriegen von LinkedIn zurückgespielt, wie gut das Profil aussieht. Und LinkedIn spielt uns aber auch zurück, wie unser Netzwerk gepflegt ist und ob unser Netzwerk auch wirklich ein aktives und an den Themen interessiertes Netzwerk ist. Durch den Qualitätsscore, das ist die lilane Komponente vom Social Selling Index, und ob wir eben gutes Networking betreiben. Und dann gibt es noch die Content-Komponente, denn Social Selling entsteht durch Kommunikation. Also ich muss früher oder später, klar, kann ich erstmal anfangen, und das ist das Beste, um die Leute heranzuführen, erstmal mitlesen, selber aktiv werden, passende, spannende Leute natürlich zum Netzwerk hinzufügen und dann anfangen zu kommentieren. Aber den stärksten Hebel kriege ich, wenn ich natürlich über mich und mein Produkt und meine Dienstleistung und über meine Expertise halt selber präsentiere. Und wenn die Leute dann in die Interaktion gehen, gewinne ich halt Sichtbarkeit. Und die echten harten Ziele, weißt du, also das sind jetzt quasi Plattform-Ergebnisse, die ich halt wahrnehme. Eben die Reichweiten werden größer, mein Netzwerk wird größer, aber mit eben qualitativ relevanten Kontakten, Fürsprechern, Promotoren, Empfehlungen. Was ein guter Erfolg ist, ist auch, wenn ich merke, dass aus meinem Netzwerk Empfehlungen kommen. Das ist nämlich auch, also dass ich nicht nur selber durch meine Expertise verkaufe, sondern dass anderen bewusst ist, was ich tue, und Gespräche über mich, während ich nicht im Raum bin, geführt werden, dass eben dann aus dem Netzwerk auch Empfehlungen kommen. Also die Leute gehen nicht nur auf mich selber zu, sondern andere Leute werden quasi zu meinen Social Sellern und vermarkten mich mit. Dadurch kriege ich auch mittlerweile sehr, sehr viele Anfragen, und die tatsächlichen Hardfacts, da wird jeder Sales mitgemessen, ist natürlich, wie viele konkrete Kundenanfragen und Kontakte baue ich auf LinkedIn auf und führen dann letztendlich natürlich auch zu einem Geschäftsabschluss.
Aber das ist natürlich dann auch schwierig zu messen, weil du hast schon gesagt, es gibt immer diese Buying Party von mehreren Leuten, Buying Circle, wie man es nennen möchte. Das heißt, dass ich kann auch sagen, ich habe diesen ersten Kontakt zu einem Unternehmen über LinkedIn gemacht, das kann ich noch nachvollziehen vermutlich. Vielleicht noch den einen anderen Lead Magnet benutzt, um da so einen Touchpoint herzustellen.
Ein White Paper und eine Case Study zur Verfügung gestellt.
Aber ob welchen genauen Beitrag dann meine LinkedIn-Aktivität zum neuen Kunden geführt hat, ist dann halt nicht immer ganz einfach. Das muss man schon auf vornherein wissen.
Das ist richtig. Bei der Attribution ist es natürlich immer eine große Herausforderung. Wie viel Anteil hat denn welcher Kanal? Waren die Leute auch, oder der Kontakt kam auf LinkedIn, jemand hat von einem Mitarbeiter einen LinkedIn-Beitrag gelesen, wurde auf das Unternehmen aufmerksam, hat LinkedIn wieder zugemacht. Am nächsten Tag, wir haben ja die und die Herausforderung, jetzt recherchiere ich mal, ich habe ja vom Firma XY das und das gesehen, gibt das in Google ein oder mittlerweile in Perplexity oder andere Search-Tools und kommt dann auf die Webseite und schreibt dann dort den Vertrieb über das Kontaktformular an. Dann freut sich natürlich SEO, und die SEO-Abteilung sagt, hey, wir haben den Lead erzeugt. Genau, also wichtig ist, man kann es halt, wenn hinterher der persönliche Kontakt wirklich über den Verkäufer durch LinkedIn hergestellt wurde und er dann auch natürlich auch im Lead ist, die Verkaufsgespräche zu führen und eben das komplette, diese komplette Buyer Group, die dann hinterher an der Entscheidung beteiligt ist, dann in den Gesprächen federführend ist, die Angebote schreibt und so, dann kann man schon sagen, dass ein hoher Anteil dadurch erzeugt wurde, dass diese Person selber auf LinkedIn eben dann präsent war.
Ja. Sehr schön. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Britta, gibt es über LinkedIn, was wir gerade besprochen haben im Detail, gibt es darüber hinaus noch andere Plattformen, die ich im Auge haben sollte für Social Selling?
Im Social Selling bin ich immer ein großer Freund davon, auch in die Offline-Welt zu gehen.
Ja, auch Sachen. So richtig mit treffen und anfassen.
Ja, genau.
Verrückt.
Ja, so und Gläser zusammenstoßen, ja. Und so. Was enorm, also es ist, liegt halt, der Mittelpunkt ist Social und es ist enorm wichtig eben, die ersten Kontaktpunkte finden meistens jetzt digital über LinkedIn statt, aber der richtige, ob die Chemie stimmt, ob der menschliche Austausch da ist, das erleben wir halt wirklich dann im persönlichen Gespräch. Mhm. Und beziehungsweise ich sorge auch dafür, wenn ich auf einer Messe, auf einer Fachkonferenz bin und die Leute dort vor Ort kennenlerne und mich halt präsentiere, dann sollte, wenn es das erste Mal ist, wenn ich auf der Fachkonferenz die Leute neu kennenlerne, dann ist das Ziel natürlich, die LinkedIn-App zu zücken und die Leuten anzubieten, eben weiterhin nach der Fachkonferenz in Kontakt zu bleiben. Und somit, wir nennen das ja dann immer gerne, weitere Touchpoints zu nutzen und die Leute halt dann in meinem digitalen Adressbuch zu haben. Ja. Genauso ist es, ich kenne, das war jetzt auch in Linz, war ich vor kurzem bei den Marketing Minds. Da habe ich Personen getroffen, die habe ich vor 5 Jahren kennengelernt und über
auf LinkedIn dann.
Auf LinkedIn kennengelernt, ja. Genau, ihre Expertise total schätzen gelernt, wo wir auch schon angefangen uns, obwohl wir uns noch nie in der echten Welt irgendwie gesehen haben, ausgetauscht haben, uns da schon zu vertrauen und uns weiter zu empfehlen. Aber als wir uns dann jetzt vor kurzem in Linz getroffen haben und man gemerkt hat, das ist wirklich die authentische Person, die spielt keine Rolle auf LinkedIn und präsentiert was, was sie eigentlich gar nicht im echten Leben ausstrahlt. Also diese Authentizität ist halt enorm wichtig, dass das, was ich halt auf LinkedIn zeige, dass es auch im echten Leben sich widerspiegelt. Und es ist super spannend, wie vertraut man sich fühlt, obwohl das eigentlich noch eine fremde Person ist, aber wenn man schon so viel über die Jahre von der Person mitbekommen hat, konnte man, also man hat dann wirklich sehr intensive Gespräche halt dann auch führen können.
Weil dieses anfängliche Kennenlernen schon passiert ist eigentlich. Man kann direkt mehr oder weniger in die Materie einsteigen.
Genau, man steigt direkt tief rein und ist dann im Business-Kontext und es ist dann wie so eine Art Safe Space, wo man sagt, man kann ja auch völlig offen und sehr tiefgründig sprechen. Und das ist der Riesenvorteil in Social Selling, dass wenn ich halt über die Webseite eine Kontaktanfrage kriege, der Vertriebler muss wirklich erstmal alles fragen. Woher kennen Sie uns? Wie ist Ihr Status quo im Unternehmen? Wenn der Vertriebler halt selber schon das Unternehmen auf der Plattform beobachtet hat und weiß, was da gerade auch aktuell los ist und die Person eben den Vertriebler von dem Unternehmen kennengelernt hat durch die Beiträge, haben die auch schon ungefähr im Kopf, was sie haben wollen. Und dadurch gehen die Gespräche direkt viel, viel tiefer los. Und ein Vorteil von Social Selling zeigt sich auch immer wieder, dass die Abschlüsse viel, viel schneller sind. Ja. Also ich sorge halt dafür, also die Leute, die ich über LinkedIn akquiriere, die sind im Thema, die wissen Bescheid, die müssen eigentlich, also es geht eigentlich
nur um die... Du hast quasi schon gepitcht sozusagen.
Genau, der Pitch ist schon, also ich habe quasi den Pitch schon gewonnen. Ja. Es geht nur um die Ausgestaltung des Angebots und der Verhandlung und dann, also das Vertrauen ist da, der Vertrauensvorschuss ist da und somit schließt man halt schneller ab und die Kontakte, die wir über LinkedIn gewinnen, sorgen dafür, dass wir halt wirklich einen verkürzten Sales-Cycle haben.
Wir spielen gleich nochmal hier Quickfire und ich werde dich mit einer Reihe von kurzen Fragen bombardieren, zu dir persönlich, aber vorher noch eine letzte Frage zum Thema Social Selling, liebe Britta. Gibt es deiner Meinung nach Branchen, Unternehmen, die Social Selling lieber nicht nutzen sollten oder nutzen könnten?
Die größte Schwierigkeit sehe ich im Pharma- und Medizinbereich, weil die richtig krasse Compliance-Regeln haben. Da hatten wir zuletzt auch Social Media, ist da wirklich richtig, richtig schwierig. Und da dürfen zum Beispiel dann im Pharmabereich Medizinproduktevergleich, es dürfen keine Produktnamen genannt werden, es darf auch kein Produkt gezeigt werden an einem Bild. Und wir leben ja von der visuellen Kommunikation auch auf LinkedIn, das entsprechend zu zeigen. Also bei Branchen, die wirklich richtig krass hart reguliert sind mit extremen Compliance, bleibt mir am Ende eigentlich gar nichts als auf LinkedIn irgendwann dann vielleicht doch nur direkte Kaltakquise zu machen, um die Leute direkt anzusprechen, weil dann, wenn ich halt die Verantwortung den Vertrieblern übergebe, die dann was kommunizieren, die können wirklich nur glatt geschliffene Beiträge veröffentlichen, die vorher durch drei, vier Freigabestufen gegangen sind. Also da ist es wirklich, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist eine Riesenherausforderung, wirklich aktuell und nach der eigenen Tonalität und der eigenen Stimme quasi dann fürs Unternehmen das so zu repräsentieren. Also da der Medizintechnik und Pharmabereich ist da wirklich, wirklich verdammt hart. Da hätte ich also ich könnte denen allen das zwar in einem Workshop beibringen, aber müsste halt dann immer sagen, und hier ist übrigens für euch leider eine Red
Die
Flag. Das
Light-Version
wäre
davon.
eigentlich alles möglich, aber das dürfen wir nicht. Und hier die Beiträge müsst ihr leider alle vorher, das ist halt das Schöne eigentlich am Corporate Influencing, dass jeder eben ja nicht der Pressesprecher fürs Unternehmen ist, sondern über das Unternehmen spricht. Aber wie über das Unternehmen gesprochen wird, ist in diesen Bereichen halt wirklich hardcore. Und ich hörte dann auch, wir sitzen jetzt gerade hier in Frankreich und machen die Aufnahme. In Frankreich gibt es noch krassere Compliance-Regeln in diesen Bereichen. Und auf LinkedIn kann ich ja nicht, also ich weiß ja nicht, selbst wenn ich jetzt in Deutschland Produkte zeigen dürfte oder darüber sprechen dürfte,
Guter Punkt.
ich weiß ja nicht, ich kann ja nicht steuern, also bei den Company Pages kann ich ja nach Ländern meinen Content aussteuern, wobei das auch nur im ersten Schritt geht. Sobald natürlich eine
Trotzdem kann es ja
Interaktion
geteilt
passiert,
werden, ja.
kann es geteilt werden und dann geht es organisch auch einmal durch die Welt. In diesen Bereichen sind halt wohl auch krass, also das ist wirklich so ein Haifischbecken, wo halt einfach von den anderen Unternehmen, Pharmaunternehmen halt die haben riesige
Wir achten da
Anwaltshorden,
drauf, wer was
die
erwähnt.
beobachten haargenau, wer da was postet und wie, damit sie halt schön die nächste Abmahnung irgendwie rausschicken können. Also das wäre so ein Umfeld, als auf dem EdgeCamp waren zwei Performance-Marketing-Verantwortliche, die im Pharmabereich da tätig waren und Medizinprodukte vermarktet haben. Und da habe ich gesagt, boah, ich ziehe meinen Hut, dass ihr das aushaltet mit diesen ganzen Freigabeprozessen bei mir. Ich könnte das gar nicht so lange innehalten, bis man irgendwie 2 oder 3 Wochen wartet, bis dann abgesegnet ist, dass ja genau dieser eine Social Media Post jetzt veröffentlicht werden darf. Und ja, Chapeau für all die Leute, die in diesem Bereich wirklich digitale Kommunikation machen und Social Media Kommunikation. Aber das sind Bereiche, die wirklich hart sind, da aktiv zu werden.
Also man sollte über seine Produkte sprechen dürfen. Das
Ja,
wäre von großem
genau
Vorteil.
das.
Aber das heißt nicht, dass jeder Beitrag nur über die Produkte gehen muss. Auch für
Absolut.
Vertriebler.
Nee, wichtig ist wirklich Know-how vermitteln, Brancheninsights zu vermitteln, zu zeigen, was sind so die Innovationen, also dass ich als Innovationsführer, als Unternehmen wahrgenommen werde, was sind so die Dinge, die in 2, 3 Jahren gerade in Vorbereitung
Trends
sind,
aufbereiten.
in welche Richtung das geht. Das machen halt viele Leute nicht, aber das ist eher das Problem, nicht, dass die Social Seller das auf ihren persönlichen Profilen machen, sondern dass das die Unternehmen auf ihrer Company Page falsch machen. Klar, da muss ich, kann ich und sollte ich auch Produkt- und Unternehmenskommunikation durchführen, aber da ist im Moment noch sehr stark dieses Thema Thought Leadership total in Vergessenheit
Total schade.
geraten.
Das ist eigentlich die Lücke, in die ich dann stoßen kann.
Genau. Und
Und
dass man
warum?
halt dann Studien, die gerade gemacht worden sind, oder halt eben ein wichtiger Leitartikel in einer großen Zeitung über meine Branche, dass ich das quasi für die Leute einordne und
Vielleicht sogar aus
quasi,
meinem eigenen Unternehmen sogar.
genau, und dann eine starke Position halt einnehme, um den Leuten halt Orientierung zu geben. Also so Drittquellennutzung ist bei Company Pages halt sehr selten und das können Social Seller, die ja dann meistens eher jammern, ich habe hier gerade keine Idee, was soll ich denn noch schreiben? Hinterher lande ich doch nur wieder und mache eine Produktvorstellung, sondern schnappt euch Themen, die gerade in eurer Branche diskutiert werden und gebt das aus eurer eigenen Perspektive wieder.
Und deswegen auch hier die einfache Wahrheit, Social Selling ist Kopfsache.
Absolut.
Wie so vieles. Liebe Britta, vielen, vielen Dank. Wir beschließen unsere Runde und begründen damit unsere neue Tradition mit einem sogenannten Quickfire. Kurze Fragen, kurze Antworten.
Kurze Antworten da.
Das ist die Challenge.
Das ist meine Challenge, ja.
Wir starten. Was ist was war dein erfolgreichster LinkedIn-Post und warum war es dein erfolgreichster LinkedIn-Post?
Ja, ich bin ehrlich, mein erfolgreichster LinkedIn-Post war ein geteilter Beitrag von Wolfgang Bosbach, der sich, ich glaube, das war Weihnachten 22, darüber verglichen hat, was in Deutschland alles schiefläuft und wie toll doch China quasi ihre Wirtschaft ankurbelt. Also sehr populistisch, ein sehr populistisches Thema. Und da habe ich halt einen langen Kommentar drunter geschrieben. Ja. Und jeder weiß eigentlich, dass geteilte Beiträge deutlich weniger Reichweite bekommen. Ja. Außer der Hauptbeitrag geht halt schon krass viral. Und das hat leider wirklich dazu geführt, dass nicht ein Originalbeitrag von mir die meiste Reichweite gekriegt hat, sondern halt eben mein richtig langer Kommentar. Den habe ich eben dann nochmal so, nee, der ist so wichtig, da mache ich jetzt meinen geteilten Beitrag draus und schicke das durchs Netz. Und das waren dann 90.000 Impressionen, für den geteilten Beitrag, ja, weil halt dieser Beitrag von Wolfgang Bosbach damals noch über 1 Million oder über 2 Millionen Impressionen bekommen hat. Deswegen shame on me, dass ich noch nicht mal mit einem eigenen originalen Beitrag was bekommen habe. Mein eigener erfolgreichster Beitrag war einmal halt ein Update zum LinkedIn-Algorithmus, als der LinkedIn-Algorithmus-Studie vom Richard van der Blom, die zweite oder dritte Serie, als es halt noch nicht so bekannt war, wo ich das halt dann sehr schnell übersetzt habe und meine eigenen Erfahrungen halt da reingegeben habe. Das waren auch so 60.000 und der aktuellste von diesem Jahr, der ging über KI-Influencer auf LinkedIn, wo mittlerweile halt auch persönliche Profile quasi für KI-Influencer mittlerweile aufgebaut werden, was aber halt gegen die Richtlinien von LinkedIn verstößt. Und da habe ich halt eine große Diskussion aufgemacht, wo und wie wir natürlich KI-Influencer im Marketing oder so auch in der Kommunikation nutzen können. Aber dass es halt nicht politisch korrekt ist, ein menschliches Profil einer künstlichen Intelligenz eben zu geben. Ja. Genau. Mhm. Und das waren so, ich glaube, 60.000 Impressionen, was vor 2 Jahren wahrscheinlich immer dann irgendwie 200, 250.000 irgendwie gewesen wäre.
Damals, als du noch in Mark gerechnet hast.
Genau, als wir noch von die D-Mark-Euro-Umrechnung bei LinkedIn Reichweiten hatten.
Also die Reichweiten gehen für uns alle runter.
Absolut.
Ja. Was sind denn die drei schlimmsten Reichweitenkiller?
Der schlimmste Reichweitenkiller ist ein YouTube-Video oder einen direkten Link-Beitrag zu posten. Dann natürlich sehr viele Links in den Beitrag oder ein Beitrag halt reduziert schon die Reichweite, obwohl ich sage, wenn der Link so wichtig ist, dass ich das Thema halt aufmache und diskutiere, dann lass den Link auch bitte im Beitrag und versteck den nicht irgendwie im Kommentar. Der stärkste Reichweitenkiller ist natürlich auch, wenn ich die erste Zeile überhaupt keine wichtige Information verbreite und nur irgendwie, es war einmal da und da, also quasi eine Einleitung schreibe ohne eine konkrete Headline, also die Leute nicht neugierig mache und ins Thema reinziehe.
Okay. Welches Format wird am meisten unterschätzt?
Für mich das meist unterschätzte Format ist derzeit der LinkedIn Newsletter. Weil es sich sehr breit getreten hat, dass halt LinkedIn-Artikel halt schlechter performen, die Beiträge, die dazu erzielt werden. Aber beim LinkedIn-Newsletter, das ist quasi eine Artikelserie. Und durch den LinkedIn-Newsletter kriege ich halt durch die erste Aussendung, wird das an all meine Kontakte gepusht. dass ich eben einen Newsletter veröffentlicht habe und dann alle Follower. Und dadurch sammle ich locker 20-30% meines derzeitigen Netzwerks in diesen Newsletter rein. Und die kriegen eben je nach E-Mail-Einstellung das sogar in ihr Postfach per E-Mail geschickt und nicht nur als Notification auf LinkedIn. Und der Riesenvorteil ist im Newsletter, ich muss mich nicht wie bei einem Beitrag monothematisch verhalten. Ich kann mehrere Themen platzieren und ich kann da ganz, ganz viele Links, weiterführende Links einbetten. Ich kann Videos von YouTube einbetten. Ich kann Bilder illustrieren. Also Longread-Formate werden noch enorm unterschätzt und in den Newsletter kann ich eben ganz, ganz viele Tipps reinbringen und gleichzeitig halt dann auch natürlich Verkaufsangebote zwischen den Informationen sehr, sehr gut platzieren und einbetten.
Welche eine Sache sollten die meisten Menschen bei ihrem LinkedIn optimieren?
Das Wichtigste ist mal wirklich den Profilfrühjahrsputz jetzt zu machen. Ja. Weil viele einfach nur schnell Jobtitel, ich bin immer noch erschrocken, wie viele Menschen überhaupt gar kein Hintergrundbild gepflegt haben. Also wirklich die einfachsten Sachen, ein klares Branding dort drauf zu bringen und wirklich mal alle Kategorien, die LinkedIn uns anbieten, durchzugehen und zu überlegen, habe ich da eine Kompetenz, kann ich da was präsentieren? Weil meistens ist halt die Info noch nicht mal gepflegt. In der Info steht dann ein Satz und die Info hilft mir wirklich in der Suche auffindbar zu sein und vorgeschlagen zu werden. Deswegen dort wirklich wie bei Google gute Keywords passend zu meinen Kompetenzen und zu meinem Unternehmen zu platzieren und dann aufzufallen. Also das Profil ist enorm wichtig, vor allem wenn ich dann auch anfange, Beiträge zu schreiben. Wenn die Leute auf mein Profil kommen und dann ist da nur gehende Leere, dann haben die Leute dann hinterher doch keinen Bock, mir eine Vernetzungsanfrage zu schicken.
Für dein LinkedIn-Frühjahrsputz oder dein Profil-Frühjahrsputz hör dir auf jeden Fall die Folge mit Benjamin Olszewski an, wo wir genau dieses Thema besprochen haben, was du jetzt 2025 an deinem Profil optimieren solltest. Britta, zwei Fragen noch. Mhm. Wir machen eine kleine Zeitreise und du kannst deinem 10 Jahre jüngeren Ich nochmal begegnen. Welchen Tipp bezüglich LinkedIn würdest du dir selber geben?
Fang von Anfang an dein LinkedIn-Netzwerk vernünftig zu pflegen. Also qualitativer Netzwerkaufbau. Also
nicht
Qualität vernetzen. Vor Masse, genau. Ja. Nicht willkürlich vernetzen, nicht willkürlich alle. Das erlebe ich auch immer wieder, dass viele Leute sagen, ja, also ich habe jetzt eine Vernetzung, ich kann dir das ja nicht ablehnen, dann tue ich denen ja irgendwie weh oder dann ist das ja nicht wertschätzend. Deswegen habe ich die alle angenommen und das ist halt das Schlimmste, was man kann. Also wirklich bewusst strategisch überlegen, wer ist für mich wichtig, für wen kann ich wichtig sein und da halt gezielt die Kontaktanfragen fliegen und sich auch nicht schämen, halt Kontaktanfragen abzulehnen, weil die Personen können immer noch Follower meines Profils werden und meinem Content folgen und da wirklich gezielter die Leute annehmen. Sehr schön.
Was ist aktuell die größte Fehleinschätzung bezüglich LinkedIn?
Ich glaube, die größte Fehleinschätzung oder dass das den Leuten nicht bewusst ist, dass es auch ziemlich dunkle Bereiche auf LinkedIn gibt. Stichwort Fake-Follower. Mhm. Und Fake-Accounts. LinkedIn spricht ja immer gerne davon, dass sie jetzt über 1 Milliarde Mitglieder haben. Sie sagen immer, wir haben more than 1,2 Milliarden, war jetzt, glaube ich, die neueste Zahl, die veröffentlicht wurde. Und dann immer von Mitgliedern, 1,2 Milliarden Mitglieder haben wir. Und ich relativiere das immer, dass es 1,2 Milliarden Accounts sind, weil die Community Reports immer sagen, dass über 130 Milliarden, sorry, nicht 130 Milliarden, Millionen Accounts, 130 Millionen Accounts halt gelöscht worden sind im Jahr. Und wichtig ist, da aufzupassen und wirklich, wenn wir Fake-Accounts sehen, die Selma Kujas hatte letztens einen Fall, dass eine Großfamilie namens Lee auf ihr Profil niedergeprasselt ist, dass halt, wenn wir solche Irritationen auf LinkedIn sehen, dass wir selber halt auch diese Accounts melden. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt auf LinkedIn. Und es ist auch nicht der ultimative, einmalige Kanal, dass wir jetzt alles auf LinkedIn schmeißen sollten, sondern wichtig ist halt immer ein guter Marketing-Mix aus den verschiedensten Bereichen im digitalen Online-Marketing und auch aus dem klassischen Marketing.
Sehr schön. Sehr schöne Schlussworte. Britta, wieder eine fantastische Folge, exakt eine Stunde lang gewesen. Du hast dir dein sehr gut verdienst, dein Sticker. Vielen, vielen Dank für, dass du dein Wissen geteilt hast.
Vielen Dank auch. Bis bald.
So, ihr Lieben, das war die Folge der LinkedIn Lounge mit Britta Behrens, the one and only, die du zum Beispiel auf der OMR auch dieses Jahr sehen kannst, neben vielen anderen Bühnen. Sei auf jeden Fall sicher und schnapp dir mal einen Vortrag von ihr, wenn du auf dem Event bist. Darüber hinaus kannst du uns einen großen Gefallen tun, wenn dir diese Folge gefallen hat. Lass uns ein Like da, lass uns ein Abo da. Wenn es dir richtig gut gefallen hat, gib uns gerne 5 Sterne auf Spotify und Apple. Und wenn du vielleicht jetzt auch jemanden kennst, der Vertriebler ist, Vertriebler sein möchte, Social Selling aufbauen möchte, dann leite ihm einfach diese Folge weiter. Oder als Top-Top-Bonus schreib einen Beitrag zu dieser Folge. Markiere uns, markiere Britta, markiere mich, Thomas Herzberger. Wir würden uns sehr, sehr freuen und sicherlich auch das eine andere Like da lassen.
Ich werde alles kommentieren, wo ich getaggt wurde. Wenn es vernünftig ist.
Unter anderem auch, nehm das Tag wieder raus. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.